Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. Im Superwahljahr zieht der Berliner Senat Bilanz. In 6 Monaten wird in Berlin nämlich die neue Landesregierung gewählt. Und die jetzige Rot-Rot-Grüne hofft natürlich auf die Zufriedenheit der Wählerinnen und Wähler. Wir schauen da gleich genauer hin. Außerdem gehen wir nach Brandenburg, wo Menschen zum Beispiel in der Uckermark nicht mehr ins benachbarte Mecklenburg-Vorpommern dürfen, da Corona-bedingt die Landesgrenzen dicht sind. Und wir blicken nach Sachsen auf den Flughafen Halle-Leipzig, der als Drehkreuz für den Güterverkehr boomt. In diesem Jahr 2021 finden neben der Bundestagswahl auch mehrere Landtagswahlen statt, unter anderem in Berlin die Abgeordnetenhauswahl, und zwar zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat heute, 6 Monate vorher, eine Zwischenbilanz gezogen. Sie hatte sich ja einige ehrgeizige Projekte vorgenommen, bezahlbare Mietwohnungen in der Hauptstadt zu schaffen, die Verkehrswende hin zu mehr Fahrradwegen und noch mehr öffentlichem Nahverkehr voranzutreiben, weniger Diskriminierung und mehr Diversität im öffentlichen Dienst anzustreben. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak hat sich die Pressekonferenz des Berliner Senats angehört und ist jetzt mit mir verbunden. Frau van Laak, wie ist denn die Bilanz von Rot-Rot-Grün über die Regierungsarbeit ausgefallen? Ich nehme mal an, wohlwollend?
Ja, natürlich. Das ist ja auch legitim, dass da eine Regierungskoalition ein halbes Jahr vor der Wahl erstmal eine positive Bilanz zieht. Wobei ich fand es schon bemerkenswert, dass es auch durchaus selbstkritisch war soeben. Der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD, der hat in seiner persönlichen Bilanz einen Schwerpunkt auf die Sozialpolitik gelegt. Hören wir mal rein.
Diese ganze Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni, das weitere Entlasten, wenn man an das Mittagessen denkt, an die Lernmittelfreiheit, an das Schülerticket, wenn man an solche Dinge denkt, ich glaube, das drückt eine Haltung aus, drückt eine bildungspolitische Haltung aus, aber eben auch eine sozialpolitische. Das Thema, wie wir mit Obdachlosigkeit umgehen, ist vielleicht ein weiteres. Das ist kein Thema, womit man die Massen begeistern kann.
Aber, so Müller weiter, das spreche eben für diese Haltung, für die Politik von Rot-Rot-Grün, die Politik auszurichten an den Bedürfnissen der Schwächsten in der Gesellschaft. Soweit Müller. Dann die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, die hat Wert gelegt auf diesen Punkt, dass R2G eben Investitionsprogramme angeschoben hat in die öffentliche Infrastruktur, Radwege, sie hatten es genannt. Und tatsächlich hat da ja R2G den Hebel umgelegt in puncto Investition, wird aber vermutlich die Früchte dessen erst später ernten. So etwas dauert ja lange, gerade diese Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Hören wir Ramona Popp.
Dass der öffentliche Nahverkehr mit so veralterten U-Bahnen herumfährt, das wird sich bessern. Ja, nicht von heute auf morgen. Das ist so ein Punkt, hätte ich mir schneller gewünscht. Dass der Radfahrer, die Radfahrerin sich unsicher fühlt auf der Straße, hätte man auch schneller sein können, keine Frage. Aber das ist halt natürlich der Anlass des Meckerns. Der öffentliche Dienst. Wir haben viel für den öffentlichen Dienst getan in den letzten Jahren. Aber das Thema Faxgerät aus allen Amtsstubenverbanden ist uns auch noch nicht hundertprozentig gelungen.
Also Sie hören es, Frau Reckers, durchaus Selbstkritik bei dieser Bilanz.
Zuletzt hat es ja eine krachende Niederlage gegeben für den Senat. Der Mietendeckel der Landesregierung ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Wie sind die Senatoren und Senatorinnen damit umgegangen?
Ja, da wird argumentiert, dass das Bundesverfassungsgericht ja nicht in der Sache geurteilt hat, sondern nur formal. Karlsruhe hatte ja gesagt, ein Land darf diesen Mietendeckel nicht beschließen. Mietrecht ist Bundesrecht. Und jetzt sagt eben Rot-Rot-Grün, wir stehen nach wie vor dazu. Der Mietendeckel ist eine gute Sache und der muss jetzt eben auf Bundesebene gehoben werden, von der nächsten Bundesregierung beschlossen werden. Das hat Klaus Lederer von der Linkspartei soeben noch einmal betont. Und Lederer tritt ja anders als die anderen beiden als Spitzenkandidat seiner Partei für die Abgeordnetenhauswahl an.
Und sonst die Bilanz der Landesregierung? Was, wenn man zum Beispiel auf den Koalitionsvertrag von vor 5 Jahren blickt und mit heute vergleicht, was ist geschafft worden und was auch nicht?
Also was nicht geschafft worden ist, und das hat Michael Müller auch so eben zugegeben, dieser Punkt digitalisierte Verwaltung. Also in diesem Punkt klaffen wirklich die Versprechungen und die Realität am weitesten auseinander. Da war die Einführung der elektronischen Akte versprochen worden. Diese E-Akte verzögert sich. Die Bürgerämter arbeiten immer noch nicht so, wie sie eigentlich sollten. Eigentlich gab es das Versprechen, innerhalb der nächsten 14 Tage sollte jeder einen Termin erhalten, auch online. Also dieser gesamte Bereich nach wie vor viel Luft nach oben für die nächste Regierung.
Berüchtigt ist ja nicht nur die Berliner Verwaltung, berüchtigt ist auch die Berliner Schulpolitik. Da schneidet Berlin immer schlecht ab in den Rankings. Was hat denn der SPD-geführte Bildungssenat da vorzuweisen?
Ja, da ist zum einen ein sehr, sehr großes Schulneubau- und Schulsanierungsprogramm angeschoben worden. 5,5 Milliarden Euro, ein wichtiger Punkt. Aber Sie hatten es erwähnt, es bleibt bei dieser mageren Bilanz der Schulpolitik. Also Berlin gibt ja pro Schülerin, pro Schüler wohl das meiste Geld bundesweit aus. Bei den Leistungen allerdings, gemeinsam mit Bremen, da ist man in der Regel am unteren Ende der Skala. Also das ist auch eine Aufgabe für die nächste Landesregierung.
Was ist denn Ihre Prognose? Wird Rot-Rot-Grün die neue Landesregierung stellen? Wird sie wiedergewählt werden mit Franziska Giffey an der Spitze?
Na, die letzten Umfragen geben das nicht her. Also vielleicht eher in einer anderen Konstellation, sprich Grün-Rot-Rot. Die Grünen stehen derzeit auf Platz 1 der Umfragen, die CDU auf Platz 2, die SPD erst auf Platz 3. Und meine Vermutung, gäbe es eine Direktwahl des regierenden Bürgermeisters, die gibt es ja nicht, dann hätte Franziska Giffey gute Chancen. So steht im Moment, stehen die Grünen auf Platz 1 der Umfragen.
Warten wir ab. 6 Monate ist es noch hin bis dahin. Dankeschön. Informationen live aus Berlin waren das von Claudia van Laak. Während der Corona-Pandemie hat Mecklenburg-Vorpommern sich schon öfter mit besonders strengen Regelungen hervorgetan, was vor allem auswärtige Besucher angeht. Die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat wieder mal die Landesgrenzen dicht gemacht. Seit längerem schon für Touristen und Tagestouristen. Jetzt müssen auch wieder Menschen mit Zweitwohnsitz Mecklenburg-Vorpommern verlassen bzw. draußen bleiben. Außerdem sind keine Besucher zu Einkaufszwecken mehr erlaubt. Seit dem letzten Wochenende hat sich also eine neue innerdeutsche Grenze gebildet, die zum Beispiel den südlichen Nachbarn in Brandenburg gar nicht gefällt. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat sich im Grenzland umgehört.
Was soll man dazu sagen? Das sind so,
sagt eine rüstige Pensionärin. Sie lebt in Wismar, nicht zu verwechseln mit der Hansestadt Wismar, sondern in einem Ortsteil der Gemeinde Ockerland, der nördlichste Zipfel Brandenburgs und eine brandenburgische Exklave. Denn das gut 150 Einwohner große Uckermärkische Dorf ist von Mecklenburg-Vorpommern komplett eingeschlossen. Wer weg will, muss durch mecklenburgisches Gebiet. Dieser Tage kompliziert, denn die Schweriner Landesregierung hat entschieden, um den Virus in den Griff zu bekommen, die Grenzen zu schließen. Nicht nur für Touristen, auch für Menschen aus den Nachbarregionen Brandenburgs, die in Mecklenburg-Vorpommern zum Arzt müssen oder dort mal schnell einkaufen wollen.
Quatsch ist das, das ist Quatsch, aber was soll man sagen?
Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Nee, ich bin über 80, sowas kenne ich nicht, noch nie.
Dass man im Kampf gegen die Pandemie mitten in Deutschland Landesgrenzen schließt, quasi die Schlagbäume senkt, sei unvorstellbar. Die Menschen wirken verunsichert, manche sind arg verärgert, reden nicht groß drum herum.
Ja, ist bescheuert, ist alles bescheuert.
Wieso?
Das ist der ganze Quatsch. Die Mecklenburger dürfen hierher und die Brandenburger dürfen da nicht hin. Das ist doch völliger Schwachsinn ohne Ende, oder?
Sagt eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will und den Bürgersteig in Lübbenow hakt. Das Dorf liegt nicht weit von der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommerns entfernt. Zum Einkaufen fährt sie eigentlich immer ins benachbarte 8 Kilometer entfernte mecklenburgische Straßburg. Jetzt muss sie für die alltäglichen Dinge nach Prenzlau, Tempelin oder Schwedt 20 Kilometer und mehr fahren. Gerade für ältere Menschen ein Problem.
Das weiß ich nicht, was die sich dabei denken. Gar nicht. Wahrscheinlich wird für die eingekauft. Die müssen, glaube ich, nicht selber einkaufen fahren.
Corona ist gefährlich. Was man hier aber macht, sei absolut übertrieben, sagt die Mit-50erin. Albernen Aktionismus nennt es Christian, ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Baustoffhandels, und erzählt von der täglichen Grenzodyssee seiner Lebensgefährtin.
Meine Frau arbeitet in Mecklenburg-Vorpommern.
Das geht noch.
Du hast ein Schreiben mit vom Arbeitgeber und bist mit durch, ne?
Das braucht man schon.
Ja, natürlich.
Also einfach so arbeiten?
Nö, einfach so ist nicht. Also du brauchst natürlich von deinem Arbeitgeber auch ein Schreiben, ne, dass du hinter der Landesgrenze arbeitest, damit du auch einreisen darfst in dieses schöne Bundesland. Ne? Aber schlimmer ist ja, dass die, die in dem Bundesland einen Zweitwohnsitz haben, dass die da nicht hin dürfen. Das ist schon schlecht.
Christian hat es schon miterlebt, dass die Polizei an der Straße steht, die Kelle hebt, die Autos anhält und kontrolliert und jeden zurückschickt, der kein Mecklenburger ist. In einem unscheinbaren Zweckbau in Lübbenow befindet sich die Verwaltung der Gemeinde Uckerland. Ein Zusammenschluss von 11 Ortsteilen. Die Gesamtfläche ist 160 Quadratkilometer groß. Das entspricht in etwa der Größe von Liechtenstein. Nur, dass hier lediglich 2600 Einwohner leben. Nach UN-Kriterien gilt der Ort damit als unbesiedeltes Gebiet, weil hier weniger als 30 Einwohner auf einem Quadratkilometer leben, erzählt Bürgermeister Matthias Schilling, SPD. Die strengen Reisebeschränkungen, die Mecklenburg-Vorpommern als Corona-Schutzmaßnahmen eingeführt hat, treffen gerade die älteren Dorfbewohner besonders hart, sagt er.
Der Nachteil ist, dass sie letztendlich nicht zur ärztlichen Versorgung vor Ort fahren können. Für Senioren ist es zum Teil halt sehr schwierig, dann andere Orte zu erreichen. Und der ÖPNV im ländlichen Raum, und das unterschätzt man aus städtischer Sicht sehr häufig, ist natürlich nicht so ausgebaut, dass man halt das problemlos alles bewältigen kann.
Selbst kleinste Einkäufe werden damit zum Problem, meint Bürgermeister Schilling. Maßnahmen, die das Vertrauen in die Politik nicht stärken und auch nicht das Verständnis für die Corona-Maßnahmen.
Also die Verzahnung ist so groß, dass politische Grenzen eigentlich für den Einwohner nicht die Rolle im Alltag spielen. Und insofern ist das natürlich dann schon etwas sehr Dramatisches. Also es ist ein Einschnitt, der a, schwer zu erklären ist, und zum anderen, Sie fragen nach der Sinnhaftigkeit, und die steht da wirklich in Frage.
Die Landesregierung in Schwerin könne den Unmut der Brandenburger verstehen, schreibt ein Sprecher der Landesregierung in einer Mail an den Deutschlandfunk. Man bitte aber um Verständnis, um die Verbreitung des Virus einzuschränken, müsse man die Mobilität einschränken. Viele Menschen im Norden Brandenburgs, wie in der Gemeinde Uckerland, sind ratlos.
Auf eine Art, irgendwo ist das schon richtig, damit sich halt dieser Virus nicht weiter ausbreitet. Aber irgendwo ist es doch dumm. Wir haben uns unterzuordnen, ob es eingefällt oder nicht.
Am vergangenen Wochenende wurden nach Polizeiangaben im nördlichen Brandenburg mehr als 100 Reisende an der Landesgrenze abgewiesen und mussten ihre Rückreise antreten. Betroffen waren auch Menschen, die einen Zweitwohnsitz oder einen Dauercampingplatz besitzen. Erlaubt sind nur Familienbesuche in der sogenannten Kernfamilie. Und auch an diesem Wochenende ist an der brandenburgischen Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern wieder mit Polizeikontrollen zu rechnen.
Aus Brandenburg berichtete Christoph Richter. Corona-bedingt liegt die Luftfahrtbranche am Boden. Der Passagierverkehr ist stark eingeschränkt. Nicht aber der Güterverkehr in der Luft. Und entsprechend gut geht es dem Flughafen Halle-Leipzig. Hier hat der Paketdienst DHL sein Drehkreuz für Europa eingerichtet. Von hier werden Warensendungen von Asien nach Europa verteilt. Und weil dieses Geschäft weiter wächst, plant der Flughafen Erweiterungen. Doch mit dem Flughafen wächst auch der Widerstand der Anwohner, die sich vor allem am Nachtlärm der Cargo-Flugzeuge stören. Manuel Walz hat sie besucht.
Ja, das waren jetzt so ungefähr 85 Dezibel. Das ist aber beim Landeanflug jetzt. Beim Start können Sie dann noch einiges draufrechnen.
Es ist Mitternacht. Matthias Zimmermann steht auf einer Straße am Rande von Leipzig und schaut auf die Rollbahn des Flughafens. In der Hand hält er ein Lärmmessgerät. Zimmermann ist Mitglied einer Bürgerinitiative, die gegen den Fluglärm kämpft. Vor allem gegen den Lärm in der Nacht. Ein paar hundert Meter entfernt von der Stelle, an der er steht, beginnen die ersten Dörfer.
Das ist schon extrem. Hier ist es jetzt Rackwitz, ist es Radefeld, da geht es ja direkt drüber. Da müssen Sie sich mal nachts hinstellen, so in der Hauptzeit, einen starten, so ab um vier. Da können Sie nicht schlafen. Da müssen wir kurz warten. Also in Skeuditz kennen wir Leute, die haben ihr Schlafzimmer in den Keller verlagert.
In den 1990er Jahren, nach der Wiedervereinigung, wurde der Flughafen Leipzig-Halle mit vielen Steuermillionen saniert und ausgebaut. Das Passagieraufkommen aber blieb weit hinter den erhofften Zahlen zurück. Bis der Paket- und Briefexpressdienst DHL im Jahr 2008 sein europäisches Luftdrehkreuz von Brüssel nach Leipzig verlegte. Seitdem ist der Airport vor allem ein Frachtflughafen. Flughafensprecher Uwe Schuhart spricht von einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte.
Seit 15 Jahren wächst der Cargo-Umschlag hier kontinuierlich. Seit 2007 hat sich das Aufkommen mehr als verzehnfacht. Und auch im letzten Jahr sind wir weiter gewachsen, entgegen dem bundesweiten Trend.
Etwa 11.000 Menschen arbeiten im und am Flughafen, rechnet er vor. Davon 8.000 im Cargo-Bereich. Das Problem? Cargo-Flüge finden vor allem nachts statt, wegen des sogenannten Nachtsprungs, wie Uwe Schuhart erklärt.
Das heißt, wenn Sie in Singapur oder in Shanghai am Nachmittag ein Paket aufgeben, eine Expresssendung, ist die nächsten Tag Vormittag zum Beispiel in Barcelona. Der Umschlag in Europa erfolgt dann über Leipzig-Halle. Das heißt, der Nachtflugbetrieb ist für so ein Drehkreuz wie Leipzig-Halle, an dem der Großteil der Fracht von diesen Expressanbietern bewältigt wird, zwingende Voraussetzung, um das Geschäftsmodell hier überhaupt umsetzen zu können.
Der Corona-bedingte Einbruch des Flugverkehrs ging an Leipzig weitgehend vorbei. Die DHL plant, ab dem Jahr 2032 800.000 Sendungen pro Nacht in Leipzig zu bearbeiten. Derzeit sind es 350.000. Dafür sollen neue Abstellflächen für Flugzeuge, Büro- und Sanitärgebäude, zusätzliche Rollwege zu den Start- und Landebahnen gebaut werden. Investitionen in Höhe von etwa 500 Millionen Euro sind geplant. Auch neue Arbeitsplätze. Über die kann sich Matthias Zimmermann von der Bürgerinitiative gegen den Ausbau des Flughafens allerdings nicht freuen.
Die Starts und Landungen sollen ungefähr um 50% zunehmen. Wir sprechen heute ja schon beim Leipziger Flughafen über die lauteste nächtliche stadtnahe Lärmquelle Deutschlands. Die Leute können jetzt schon nicht schlafen. Die Gesundheitsprobleme werden noch extremer.
Der Antrag für die Erweiterung des Flughafens liegt derzeit bei der zuständigen Landesdirektion Sachsen. Eine Behörde vergleichbar mit den Regierungspräsidien in anderen Bundesländern. Gegen die Erweiterungspläne sind bereits 4.000 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern eingetroffen. Entscheidend wird sein, ob eine Genehmigung mit Auflagen verknüpft wird. Wegen solcher strengen Auflagen hat DHL Brüssel damals den Rücken gekehrt und ist mit dem Luftdrehkreuz nach Leipzig umgezogen.
Also in Brüssel hat man gesagt, ja DHL, ja, ihr könnt euch hier erweitern, aber ihr müsst eure Flotte erneuern. Es gibt eine Kontingentierung im Nachtflug und so weiter und so fort. Und das wollte alles DHL nicht. Unsere Politiker haben das nicht so gesehen.
Auflagen und Kontingente für Nachtflüge? Darauf hoffen Matthias Zimmermann und seine Mitstreiter. Die Nachtflüge selbst stehen nicht in Frage. Gegen diese hatten Bürgerinitiativen bereits geklagt und 2016 vor dem Bundesverwaltungsgericht verloren. Dennoch bleibt Zimmermann optimistisch, weil sich die Stimmung gewandelt habe. Es den Menschen hier nicht mehr wie früher nur um Arbeitsplätze gehe, sondern auch um Klimaschutz und Lebensqualität.
Es ist für mich sowieso unverständlich, warum so viel Luftfracht überhaupt in der Welt und in Deutschland notwendig ist. Leipzig ruft hier einen Klimanotstand aus und dann wird hier der Frachtflughafen ausgebaut. Kann ich nicht nachvollziehen.
Die Pandemie erschwert allerdings die Arbeit der Bürgerinitiative. Corona-bedingt kann sie keine Infoveranstaltungen abhalten, keine Unterschriften in Fußgängerzonen sammeln. Ein pandemiebedingtes Moratorium für das Genehmigungsverfahren hat die Landesdirektion abgelehnt. Im Moment läuft gegen den Ausbau eine Online-Petition.
Ich sage immer den Politikern, die dann mit ihrem Totschlagargument Arbeitskräfte dann immer kommen, sie mögen doch ihr Wohndomizil hier in diese Gegend verlagern. Kenne ich bloß keinen, der das gemacht hat.
Der Flughafen Halle-Leipzig wächst, Manuel Walz berichtete. Und das war's von Deutschland heute mit Beiträgen aus Berlin, Brandenburg und Sachsen. Morgen, 9.10 Uhr, empfehle ich Ihnen reinzuhören in den Deutschlandfunk. Da läuft unser Wochenendjournal zum Thema Ramadan. Wie begehen Musliminnen und Muslime unter Pandemiebedingungen den Fastenmonat? Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.